Und dann fragte mich mein bester Freund, ja du, aber sag mal, ist ja völlig Wurst, was willst du denn? Und dann guckte ich ins Leere und sagte, weißt du was, ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß nicht, was ich will. Ich will meine Ruhe haben.
Hallo, herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Heute ist Max bei mir und Max kommt mit einem Elternthema. Er sagt, die Mutter ist Narzisstin und mein Vater ist Erfüllungsgehilfe und kommt mit der Frage, wie gehe ich jetzt damit am besten um, beziehungsweise wie kann ich mich abgrenzen? Und der Sache werden wir auf den Grund gehen. Hallo Max, schön, dich hier begrüßen zu dürfen und jo, ich denke, du hörst ab und zu Stahl aber herzlich, sonst hättest du dich hier nicht beworben.
Ja, genau so ist es.
Dann weißt du, dass es immer direkt losgeht.
Ja.
Worüber möchtest du sprechen?
Ja, das Problem, was ich mitgebracht habe sozusagen, ist ja ein Zweigespann sozusagen. Also zum einen habe ich vor einiger Zeit halt gemerkt, dass meine Mutter narzisstische Tendenzen hat.
Mhm.
Dann habe ich das halt nochmal ein bisschen weiter verfolgt, habe dann so Artikel drüber gelesen, was ist eine narzisstische Mutter, und habe gedacht, okay, das sind keine Tendenzen, das ist schon mehr. Und ja, dazu kommt halt noch mein Vater, der quasi auch seine Rolle in dieser ganzen Sache spielt. Und der sich so ein bisschen zum Gehilfen dieser ganzen Geschichte macht.
Also lassen Sie dich beide im Stich?
Ich weiß nicht, ob ich im Stich lassen sagen würde. Das Ding ist, die versuchen echt heftig, mich an sich zu binden.
Mhm.
Ich bin ein Einzelkind, muss man auch noch dazu sagen. Und ja, also wir haben halt so gewisse Situationen, wo sie dann wirklich versuchen, so auch die Herrschaft über mein Leben zu übernehmen.
Ja.
Und das belastet meine aktuelle Beziehung natürlich auch total, ne? Und ja, ich habe dann irgendwie jetzt nicht so den Dreh gefunden, wie ich damit umgehen soll.
Okay.
Ja.
Umgehen heißt ja eigentlich abgrenzen in dem Fall, ne?
Ja, genau, richtig.
Umgehen ist schwierig. Wie soll man damit umgehen? Eigentlich kann man sich nur abgrenzen.
Ja, und das ist generell was, was mir sehr schwer fällt, ja.
Was mich so vielleicht ein bisschen, nicht überrascht, sondern wo ich gerne mal nachfragen möchte, ist das Folgende. Du sagtest, ich habe vor nicht allzu langer Zeit ist mir der Gedanke gekommen, dass meine Mutter leicht narzisstische Tendenzen hat. Und dann hast du festgestellt, nee, das ist mehr als das, ist schon richtig wohl eher ausgeprägt. Was hast du denn davor gedacht? Fandest du das alles normal oder?
Ja, ja.
Echt?
Ja, das war für mich alles total normal. Und meine Freundin hat mich halt immer darauf hingewiesen, so, ey, du, da stimmt was nicht. Ne? Die sind irgendwie ganz komisch, deine Eltern. Und ich dachte noch so, ja, ist doch total normal alles, ne? Sind halt meine Eltern, ne? Und ich habe die halt auch lieb und wir haben ein gutes Verhältnis zusammen und so weiter. Und ja, ich hatte ja so keine großartig negativen Erinnerungen oder so. Und dann sagte sie schon so, ja, so ein Negatives, das verdrängt man halt auch mal ganz gerne. Und dann, naja, habe ich dein Arbeitsbuch tatsächlich gemacht, hier, das Kind in Demos Heimat finden, bin ungefähr bis zur Seite gekommen, wo stand, beschreibe deine Mutter. Und dann habe ich gedacht, ja, zack, hab's zugemacht. Und dann, muss ich gestehen, seitdem liegt es dann halt auch.
Und warum hast du es zugemacht an der Stelle?
Ja, weil ich merkte, da kam irgendwie so ziemlich viel negatives Zeug hoch. Ich konnte es aber nicht benennen. Und da habe ich gedacht, so, ah, da muss ich mal drüber nachdenken. Das fülle ich dann an einem anderen Tag aus. Und dann habe ich es halt schön prokrastinierend in die Ecke geschmissen und nicht wieder rausgeholt.
Will heißen, du wolltest den unangenehmen Gefühlen, die damit verbunden sind, aus dem Weg gehen?
Genau, richtig.
Ja. Welche Gefühle sind das? Geht das so in Richtung Schmerz oder Wut oder beides?
Ja, das, also auf jeden Fall Traurigkeit und Wut halt auch, auf jeden Fall. Aber die Wut, die ist halt auch echt unterdrückt, ne?
Ja.
Und ja, das ist generell das Problem, dass ich habe immer Schwierigkeiten, Aggressionen zu entwickeln, ne?
Jo, das hätte dich dann ja auch mehr in die Auseinandersetzung mit deinen Eltern gebracht, ja, also auseinandersetzen. Und wenn ich dich richtig verstehe, hast du dich ja eher angepasst, dein Leben lang.
Ja, so ist es.
Na, Wut ist ja immer auch ein trennendes Gefühl.
Ja.
Ja, Max erzählt, dass er wenig Wut verspürt und Wut ist ja immer die Emotion, die wir brauchen für die Abgrenzung. Und wenn Max sich eben als Kind sehr viel angepasst hat, dann hat er früh gelernt, Wut zu unterdrücken. Und unterdrückte Wut äußert sich häufig dann auch in Form von kalter Wut oder passiver Aggression. Und die Spielarten der passiven Aggression sind zum Beispiel, dass man trödelt, dass man mauert, dass man verweigert, während die Wut Das ist die, wo man diskutiert, argumentiert, einfach mal Nein sagt oder auch tatsächlich lauter Streit oder im schlimmsten Fall eben auch Gewalttätigkeit. Wut insgesamt hat ja nicht so einen guten Ruf in unserer Gesellschaft. Sie ist aber unheimlich wichtig, um die eigenen autonomen Interessen zu vertreten. Und wem es an Wut fehlt, dem fehlt es in der Regel auch an Autonomie. Das heißt, den Menschen fällt es richtig schwer, sich innerlich wie äußerlich gegen Ansprüche abzugrenzen oder auch andere Dinge abzugrenzen, die ihre gesunde Autonomie verhindern könnten. Das heißt, ein angemessener Umgang mit Wut ist ein wichtiges Thema. Beschreib doch mal ein bisschen, dass wir mal so ein bisschen Bilder entwickeln.
Okay.
Also zu dem Zeitpunkt, wo du noch identifiziert warst, wo du noch dachtest, das ist alles ganz normal, kannst du mal so eine Szene herausgreifen?
Ich könnte dir vielleicht die Situation generell beschreiben, wie es damals war. Ich kam gerade frisch aus einer Trennung und wir hatten eine gemeinsame Wohnung. Und ich bin dann halt raus und das Erste, wenn man nichts hat, man läuft dann halt irgendwie wieder zu den Eltern zurück. Zumindest für mich ist das normal. Und ja, dann wollte ich eigentlich nur kurz Station dort machen. Und da ging das dann eigentlich schon los. Mein Vater wurde operiert und hatte so ein Schultergestell, konnte irgendwie nichts mehr alleine im Haushalt machen. Meine Mutter hat sich in der Zeit gut einen angetrunken, weil er halt die ganze Zeit nur am Jammern war und eigentlich das ganze Haus terrorisiert hat, muss man einfach so sagen. Und dann ist sie eines Nachts von so einer Feier nach Hause gekommen, ist dann die Treppe runtergefallen und hat sich den Rücken gebrochen. Und dann saß ich da mit den beiden Invaliden quasi, die nicht mehr in der Lage waren, ihren eigenen Haushalt zu schmeißen. Und dann habe ich gedacht, ja super, jetzt hier kannst du so nicht weg, die kannst du jetzt ja hier so nicht hängen lassen. Ja, und dann hatte ich mich tatsächlich noch ein ganzes Jahr wieder da niedergelassen. Und in der Zeit baust du dir natürlich auch da wieder deine soziale Basis halt auf. Und dann wollte ich auch entsprechend nicht weg und habe mir zwar eine eigene Wohnung gesucht, aber im gleichen Ort. Und da bin ich dann tatsächlich 5 Jahre lang kleben geblieben. Mit einem Job, der mir zwar Spaß gemacht hat, aber der auch schlecht bezahlt war. Und ja, also ich habe eigentlich zu meinem Nachteil die ganze Zeit dort gelebt. Habe mittags bei meinen Eltern gegessen.
Aber das muss ich sagen, das bebildert für mich jetzt noch nicht das, was du als narzisstisch bezeichnest.
Ach so, nein, entschuldige. Das war narzisstische, das hat was damit zu tun, dass meine Mutter, das zeigt sich jetzt erst in dieser aktuellen Beziehung, wo ich quasi weiter weg bin und sie mich nicht mehr so unter Kontrolle hat, dass sie jetzt ihre Finger nach mir ausstreckt und dass sie mein Leben kontrollieren möchte. Das, was glaube ich am bebilderndsten ist, war folgende Situation, Weihnachten vor 2 Jahren. Ich wollte mit meiner Freundin zusammen Heiligabend verbringen und quasi an Weihnachtstag 1 mit meinen Eltern feiern, an Weihnachtstag 2 mit den Schwiegereltern sozusagen. Und das hatte ich dann bei meinen Eltern erzählt und die meinten halt so, nein, das wollen wir nicht. Nein, wir wollen an Heiligabend nicht alleine sein. Und dann habe ich noch gedacht, so, ey, das steht doch jetzt überhaupt nicht zur Diskussion, ne? Also ich habe gesagt, so ist es und dann ist es halt so. Aber so ist es dann halt eben nicht. Und dann haben sie so Terror gemacht. Meine Mutter hat halt ihren Willen, dieses Weihnachtsfest gemeinsam zu verbringen. Und mein Vater, der macht sich dann zum Maihelfer. So, die Diskussion ist geführt. Ich gehe in die Küche. Mein Vater kommt sofort hinterher und packt mich am Arm und sagt, du, eins will ich dir sagen, ne? Mama, die ist ganz traurig, wenn du das machst, ne? Und solche Geschichten, wo ich noch denke, so, ey, ich bin fast 40-jähriger Mann und werde hier so behandelt wie so ein kleines Kind, ne? Und solche Situationen gibt es halt andauernd.
Also was du als narzisstisch erlebst, ist manipulativ und dass sie dich sehr eng an dich binden will.
Genau, also dass das Mittel der Wahl ist halt emotionale Erpressung. Ne? Da kommen dann so Sätze wie, was wir schon alles für dich getan haben. Gut, ist auch so ein elterlicher Klassiker so ein bisschen, ne? Aber in der Art und Weise, wie sie es machen, ist das halt echt heftig. Das sind so Totschlagargumente, da kommst du nicht raus aus der Nummer. Und es geht dann immer nur darum, dass es darum geht, dass sie ihren Willen bekommen, aber es wird nie darauf geachtet, welchen Willen habe ich überhaupt. Und durch ein Leben in Überanpassung sozusagen, fällt es mir halt mega schwer, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben.
Und du sagtest, das war schon immer so, weil ich kaue noch so ein bisschen auf den Gedanken rum, dass du das ja relativ spät erst bemerkt hast.
Ja.
Wenn du wirklich sagst, narzisstisch, würde aber auch Abwertung und Entwertung gehören.
Ja, dazu gibt es auch ein schönes Beispiel. Mhm. Fängt an schon in der Schulzeit.
Ja.
Meine Mutter ist Lehrerin gewesen. Und wenn ich mit meinen Noten nach Hause kam, ich hatte ein Fach, da war ich furchtbar schlecht drin und hatte dann ständig eine 4 und dann kam ich nach Hause und hatte das erste Mal eine 3 geschrieben. Ich war natürlich richtig stolz. Ja, und als ich dann nach Hause kam, sagte ich, hey Mama, guck mal, ich habe eine 3. Dann sagt sie, ja, und warum ist keine 2? Mhm. So, okay. Okay, gut. Dann nächstes Mal komme ich nach Hause, bringe tatsächlich eine 2 mit nach Hause. Und dann sagt sie, warum ist keine 1? Mhm. Und dann irgendwann brachte ich meine allererste 1 im Leben mit, in einem anderen Fach, aber ist ja egal, mit 2 Fehlern. Und dann guckt sie mir an und sagt, warum ist nicht 0 Fehler? Mhm. Und dann denkst du ja auch so,
ja. Na? Aber richtig noch aggressivere Abwertung war nicht da oder auch?
Ja, also meine Freundin sagt das, also mir fällt das halt, das ist das Problem, das fällt mir selber gar nicht auf. Meine Freundin meinte dann halt auch so, sag mal, merkst du überhaupt, wie die mit dir umgeht? Ne? Die wertet dich ständig ab. Ne? Okay. Die redet quasi gut mit allen anderen und sobald ich dann aber so, ach ja, hier, ne, und du schon wieder mit XY und ich habe jetzt eben gerade gar kein Beispiel, das ist immer das Problem, mein Kopf ist dann so leer, ich kann das gar nicht so richtig abrufen.
Okay, was wäre denn, wenn du das alles abrufen könntest?
Ja, ich habe mir tatsächlich gestern Abend mal Notizen gemacht, aber...
Nee, ich frage mich, ich denke, dieses nicht abrufen können ist ein Teil deiner Verdrängungsstrategie, oder?
Ja, genau, weil ich war ja an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich bewerbe mich jetzt hier für einen Steffi Stahl Podcast. Ne? Also erstmal habe ich gedacht, so bist du bekloppt, aber ich habe es dann ja trotzdem gemacht. Und dann gestern Abend noch dachte ich so, oh ja, bereite dich mal vor, sammel dich mal. Und dann gucke ich auf meinen Notizzettel und denke, ich weiß gar nicht, was ich aufschreiben soll. Wieso will ich denn da überhaupt hin? Ne? Mhm. Und dann auf einmal, dann kam meine Freundin an und sagte halt so, ja, wegen X, Y, Z. Und dann auf einmal, ja klar, dann sprudelte es. Ne? Aber es ist halt ganz schnell wieder weg, sobald es nicht präsent ist, sozusagen. Ne? Und ja, das Problem ist einfach, dass es halt auch mein gesamtes Leben mit meiner Beziehung stark belastet. Ne? Meine Mutter...
Ja, lass mich da gerade nochmal einhaken, weil ich diesen Punkt für ganz, ganz wichtig halte. Du bist schon dein Leben lang und bis heute ziemlich stark identifiziert mit deinen Eltern. Ne? Und es fällt dir richtig schwer, in einen kritischen Abstand zu gehen. Und das drückt sich zum Teil auch darin aus, dass du viele Sachen einfach ganz schnell wieder verdrängst. Denn wenn du sie nicht verdrängen würdest, dann müsstest du ja viel wütender noch sein.
Ja, genau.
Und du sagtest, der Wut ist sowieso so ein Gefühl, was bei mir zu wenig stattfindet, ne?
Ja.
Weil Wut würde ja deiner Anpassung auch im Wege stehen.
Ja, das ist richtig.
Also Wut ist immer eine Abgrenzungsemotion, keine, mit der man sich richtig gut anpassen kann. Und es ist ja eigentlich deine Freundin, wenn ich das richtig verstehe, die ja überhaupt da mal die Augen geöffnet hat, ne?
Ja, genau, das ist so. Sie hat halt so ein Interesse an Psychologie und ihr ist dann halt das alles aufgefallen, ne? Und auch halt keiner Partnerin vorher, die haben halt gesagt so, boah, hier kommt Tschüss, ne?
Wie hier kommt Tschüss?
Ja, das tue ich mir hier nicht an, bevor ich hier in irgendwie so ein Resümee gehe jetzt, ne? Das ist halt auch so, also ich bin jetzt ziemlich sicher, dass meine Eltern nicht schuld daran sind, dass meine Beziehungen vorher gescheitert sind, aber das Gesamtpaket spielt da halt mit rein. Ne? Naja, und sie ist halt die Erste, die sagt so, okay, komm, reden wir mal drüber. Ne? Und ja, also ich wäre auch nach wie vor nicht auf die Idee gekommen, sie übrigens auch nicht, dass meine Mutter narzisstische Tendenzen hat, wenn ich nicht irgendwie so ein Hörbuch mal gehört hätte, wo es um eine narzisstische Mutter ging, wo ich noch dachte so, boah, krass. Das hört sich an wie meine Mutter, ne? Und ja, da habe ich ihm so, wie gesagt, diesen Artikel gelesen und habe ich gedacht, ey, da hat irgendjemand mein Leben niedergeschrieben, ohne dass er mich kennt, ne?
Okay.
Und also, ja.
Und was willst du, Max? Also stehst du jetzt mit einem Fuß im Elternhaus und mit dem anderen Fuß in der Beziehung oder also bist du ambivalent oder ist dir ganz klar, ich will aus der Nummer raus? Willst du Klärung? Was ist so...
Das
ist die Richtung, in die es dich zieht.
Also die Richtung ist natürlich, dass ich da aus dieser ganzen Nummer raus will, also aus der Elterngeschichte. Allerdings ist es natürlich auch so, dass man den Kontakt zu seinen Eltern halt auch nicht verlieren möchte, weil die sind halt schon meine Eltern und die sind halt auch schon echt alt. Ne?
Ja.
Also die sind Ende der 70er. Und da möchte man jetzt auch nicht noch das
große... Ich möchte nicht.
Ach so, ja, okay, da möchte ich natürlich jetzt auch nicht das große Fass aufmachen, ne? So auf den letzten Meter nochmal richtig schön Familiendrama, so nach dem Motto. Aber eine Sache muss ich vielleicht noch dazu sagen. Also ich habe schon angefangen, mich abzugrenzen, indem ich gesagt habe so, nee, das läuft so nicht. Und seitdem sind die ein bisschen handzahmer geworden.
Ach, also, tatsächlich, wirkt. Ja.
Ja, also aber ist es nach wie vor echt schwierig, ne?
Also du beschilderst ja eigentlich ein sehr häufiges Dilemma. Und ich glaube, da können unheimlich viele jetzt irgendwie mit dir gehen, die zuhören. Nämlich einerseits der Wunsch, ich formuliere es mal mit meinen Worten, ich möchte schon mein eigenes Leben leben. Und das bedeutet in meinem Fall, ich muss mich abgrenzen. Auf der anderen Seite auch der Wunsch nach Bindung. Also eigentlich möchte ich die Bindung zu meinen Eltern nicht verlieren und ich möchte aber auch autonom sein. Also Autonomie und Bindung passen mal wieder nicht unter einen Hut. Genau, und die Frage ist dann, gibt es da irgendwelche Kompromisse und wenn ja, wie können die aussehen? Und was du eben auch beschilderst, ist, meine Eltern sind nicht mehr die Jüngsten, was die ganze Sache eindeutig erschwert. Deswegen sage ich oft zu meinen Klienten, wenn die noch jüngere Eltern haben, mach es jetzt, warte nicht so lang. Jetzt kannst du deine Mutter noch belasten. Jetzt ist sie im Alter, soll sie doch mal selber in Psychotherapie gehen. Ne? Du bist jetzt nicht dafür verantwortlich. Aber je älter die Eltern werden, desto schwieriger wird es natürlich manchmal auch, die Abgrenzung wirklich auf eine gesunde Form durchzuführen.
Ja.
Und deswegen bitte ich dich jetzt mal, und das frage ich sehr oft, weil ich finde, man kann immer am besten an konkreten Situationen arbeiten. Lass uns doch mal ganz konkret werden. Also, was brauchst du? Also, worum geht es? Du wohnst jetzt mit deiner neuen Freundin zusammen?
Ja, genau, richtig, seit anderthalb Jahren jetzt ungefähr.
Und wo funken dir deine Eltern zu viel rein? Also, wo brauchst du Abgrenzung?
Also, das Ding ist zum Beispiel bei der Forderung nach diesem häufigen Sehen.
Okay. Wie oft wollen denn deine Eltern dich sehen?
Ja, meine Eltern, die wollen mich natürlich am liebsten alle zwei Wochen sehen. Mhm. Ne? Und da habe ich auch schon gesagt, so Leute, ganz ehrlich, ne? Also ich meine, ich könnte jetzt auch in Bayern wohnen, würdet ihr das dann trotzdem so durchziehen wollen?
Alle zwei Wochen, in welchem Umfang dann?
Ja, in irgendeinem Umfang, von wegen, dass wir uns dann auf einen Kaffee treffen oder dass wir irgendwelche Unternehmungen zusammen machen oder sonst was. Ich hatte mal vor einiger Zeit ein bisschen weiter weg gewohnt und da haben wir uns dann alle paar Monate mal gesehen. Also das kriegte ich schon mit auf den Weg, als ich dann wegzog. Also, aber nicht, dass wir uns dann nachher nur alle vier Wochen sehen, so wie damals. Das wollen wir nicht. Mhm. Ne? Und ja, das ist halt schon echt heftig. Vor allen Dingen, meine Mutter neigt dann auch dazu, so Sachen zu kapern. Meine Freundin wollte zum Beispiel, als ich noch in meiner Heimatstadt gewohnt habe, mit dem Rad zu mir fahren. Das ist eine Radtour von 5 Stunden ungefähr. Und sie wollte den Hund mitnehmen, hatte sich eine richtig schöne Radtour ausgedacht und dann ist meine Mutter sofort reingesprungen. Super, okay, pass auf, dann machen wir das so. Ich komme dir entgegengefahren und da gehen wir dann da essen. Wenn wir da fertig sind, dann gehen wir dahin und machen wir X, Y, Z und so. Und dann hat sie schon gesagt, du, tut mir leid, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock drauf. Ne? Hat gesagt, das ist der heißeste Tag im Jahr, ich will den Hund jetzt hier nicht mitschleifen. Hat sich eine Ausrede einfallen lassen und hat gesagt, komm, die Fahrradtour ist gestorben. Ne? Und ja, letztens hatte sie sich halt mit meiner Freundin verkracht. Weil sie halt eben nicht das Problem hat, anzusagen, wenn Schluss ist. Da ging es, ja, ich weiß gar nicht, ob die Situation jetzt konkret benennen soll. Auf jeden Fall war es ging um unsere gemeinsame Planung sozusagen. Und dann so nach dem Motto, ja, wie ist das denn jetzt? Wollt ihr hier noch weiter in den Tag hineinleben? Ihr müsst doch jetzt mal eingetragene Lebenspartnerschaft machen oder irgendwas. Und wie ist das mit Kindern und so? Und ich nur denke, ja, das sind alles meine Sachen, das sind alles meine Themen. Das geht dich eigentlich überhaupt nichts an. Klar kannst du mal fragen, wie ist mit Enkelkind? Aber lass deine Finger da raus. Ne? Und ja, ich konnte mich da nicht klar abgrenzen, sie schon. Und
wieso? Es klang doch ziemlich klar, was du gerade gesagt hast.
Ja, das fand aber in meinem Inneren statt. Das habe ich nicht.
Ach so.
Entschuldige.
Hättest du das gefühlt.
Ja, genau. Sowas findet dann in meinem Inneren statt. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel gerade. Ne? Und dann kannst du das aber nicht so sagen, sondern ich sitze dann da und sage, okay, müssen wir mal gucken. Hm. Mhm. Und das andere ist ein Film, der bei mir abfährt.
Okay. Und du würdest es aber eigentlich gerne deutlicher sagen.
Ja, also ich merke zum Beispiel, wenn wir einen Interessenkonflikt haben und meine Eltern was Bestimmtes wollen und ich will genau das Gegenteil, dann habe ich ein extrem merkwürdiges Gefühl, wenn ich dagegen angehe. Das ist wie, als wenn man gegen so eine richtig harte Programmierung verstößt. Das heißt, ich will dann meinen Punkt durchsetzen und ich musste mich am Anfang echt zwingen, also mittlerweile geht es ein bisschen besser, aber einfach nur meinen eigenen Willen mitzuteilen überhaupt schon.
Was für ein Gefühl ist denn das, was da lauert, was so unangenehm ist?
Stell dir mal vor, das ist wie ein Gummiband und du rennst da rein und je weiter du reinrennst, desto härter zieht es dich nach hinten.
Aha, ich vermute, Das Gummiband heißt Schuld?
Ja.
Schuldgefühle.
Ja, genau. Und das ist gut, dass du das sagst, weil das Ding ist, die meisten Sachen, wenn ich zum Beispiel was für meine Eltern tue oder so, ist oder ich gehe dahin, dann hat das immer was mit Schuld zu tun.
Immer was mit Schuld.
Genau. Ja. Es ist nämlich nie so, dass ich da wirklich hingehe und sage so, ey, ich freue mich, okay, weil nie ist übertrieben, natürlich auch, aber es ist meistens mit einem schlechten Gewissen verbunden.
Ja, das heißt eigentlich, Max, dass du weder mit einem guten Gefühl Ja sagen kannst, noch mit einem guten Gefühl Nein sagen kannst.
Ja, so ist es.
Du kannst eigentlich beides nicht, ne?
Richtig.
Weil wenn du Ja sagst, dann ist sofort eigentlich auch das Schuld- und Verpflichtungsgefühl, ne? Also du hast gar nicht das Gefühl, dass du freiwillig Ja sagst.
Ja,
genau. Sondern ich muss ja Ja sagen.
Ja, richtig, richtig.
Und wenn du Nein sagst, dann kommt sofort ein Schuldgefühl auch.
Ja, das trifft es.
Und wie du selbst sagst, das ist eigentlich eine lebenslange Programmierung bei mir, die ich auch jetzt erst im anfange zu hinterfragen. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass du dich im hohen Maße dafür verantwortlich fühlst, dass deine Beziehung zu deinen Eltern gelingt. Also du bist eigentlich dafür verantwortlich.
Ja, richtig.
Indem du die Erwartungen deiner Eltern erfüllst.
Ja. Und da sollte man ja meinen, man ist jetzt fast 40 Jahre alt, da sollte man eigentlich nicht mehr in so einem kleiner, lieber Junge-Modus sein, sondern da sollte man eigentlich ein gestandener, selbstbewusster Mann sein. Und das möchte man auch, möchte ich auch sein. ja, und also ich meine, ich bin auf dem Weg dahin. Das ist auch ein Grund, weshalb ich hier bin. Aber mir fehlt so ein bisschen auch der Werkzeugkasten dafür, habe ich manchmal das Gefühl.
Was dir vor allem fehlt, ist die Antwort auf die Frage, habe ich denn ein Recht dazu? Denn wenn du dir sicher wärst, dass du das Recht dazu hättest, dann würden dir wahrscheinlich auch die Werkzeuge nicht fehlen. Hm. Verstehst du?
Ja,
also
ja.
Ich glaube, es ist weniger eine Frage von Tools. Klar, gibt auch ein paar Tools. Einer meiner Lieblingstools ist immer der Satz, es geht keine Information verloren, wenn man etwas freundlich sagt.
Ja, ne? Ja.
Was auch oft die Abgrenzung erleichtert. Also man kann das ja auch freundlich formulieren, das wäre so ein Tool.
Ja.
Aber eigentlich geht es wie so oft um die Rechtsfrage. Und die lautet, darf ich das überhaupt? Mhm. Wie würdest du die beantworten?
Das ist echt interessant. Also es stimmt. Ich habe mich tatsächlich immer gefragt, hast du jetzt das Recht dazu, sozusagen ein schlechter Sohn zu sein, in Anführungszeichen.
Ne? Genau. Und ein schlechter Sohn, was für ein Sohn ist ein schlechter Sohn?
Naja, jemand, der sich überhaupt gar nicht kümmert oder halt eben die Eltern sehr schlecht behandelt, unfair. Das würde ich als schlechten Sohn empfinden.
Objektiv vom Verstand her, aber von deinem Gefühl, was ist da ein schlechter Sohn? Was haben deine Eltern dir nahegelegt, was ein schlechter Sohn ist?
Naja, also, ja klar, nicht gehorchen ist schlechter Sohn. Na, und
okay.
Auch dies, also ich habe halt auch eine Familie, die Familie meiner Mutter ist riesengroß und alle meine Cousinen und Cousins, die sind alle irgendwo in die Weltgeschichte gegangen, haben studiert und Doktortitel geholt und leben ihr eigenes Leben und sonstiges und ich bin immer zu Hause geblieben. Also ich bin immer so in Greifweite meines Elternhauses geblieben, so maximal 1 bis 2 Stunden in Entfernung und ja, das habe ich mir auch ein bisschen freiwillig ausgesucht, weil ich immer denke, so ja, dann wenn mal was ist, dann...
Scheinbar freiwillig, ne?
Ja, genau.
Also deine Eltern bis heute nicht, die konnten dich nicht wirklich loslassen, ne? Das heißt, sobald du dich wegbewegst vom Elternhaus, entsteht dieses Schuldgefühl. Also du dürftest dich nicht ohne Schuldgefühle lösen. Der Max thematisiert hier etwas, was für viele Kinder bzw. erwachsene Kinder ein wichtiges Thema ist, nämlich die Frage, darf ich mich ohne Schuldgefühle von meinen Eltern lösen? Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema auf Elternseite. Ich sag immer, außer dass man seine Kinder wirklich liebt für das, was sie sind, ist das nächste ganz große Geschenk, was man ihnen machen kann, dass sie sich auch ohne Schuldgefühle lösen dürfen. Also, dass sie das Gefühl haben, ich darf in die Welt hinausgehen, ich darf mein eigenes Leben führen, ohne dass Mama traurig ist oder Papa damit nicht klarkommt, dass ich mich weiter wegbewege. Und das fängt schon im Kindesalter an, dass das Kind das Gefühl hat, das ist völlig in Ordnung, wenn ich heute Nachmittag bei meinen Spielkameraden bin und mit denen schöne Zeit habe. Ich muss nicht daheim bei der Mama sitzen, weil die sich sonst allein fühlt, und geht natürlich weiter bis zur richtigen Loslösung von den Eltern, also wo die erwachsenen Kinder ausziehen oder die älteren Jugendlichen dieses Gefühl zu haben, ich darf mich frei in der Welt bewegen und bin nicht in Schuld an die Eltern gebunden, mich irgendwie wirklich ständig um die kümmern zu müssen.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen würde, dass ich jetzt irgendwie Schuldgefühle hätte, wenn ich sage, ich gehe jetzt nach Berlin oder Hamburg oder so. Das bestimmt nicht. Also ich,
sicher?
Ja, also vielleicht würde ich mir selber Schuldgefühle einreden oder so.
Ja, das meine ich doch.
Also, nee, aber ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe es nie gemacht, deshalb kann ich es nicht
sagen. Deswegen, ja. Also ich denke, du formulierst das ja in ganz vielen Sätzen, dass du dieses Schuldgefühl schon hast, wenn du einfach auch nur Nein sagst, ne?
Ja, stimmt.
So, und ich denke, so eine Botschaft von deinen Eltern, die du ja im Grunde genommen auch formulierst, ist, bleib bei uns.
Mhm. Ja. Vielleicht noch ein konkretes Beispiel, gerade eben, vor ungefähr 6 Wochen. Meine Mutter lag auf der Intensivstation und es sah wirklich so aus, als wenn es dann zu Ende geht. Also natürlich bin ich dann nach Hause für ein paar Tage, als das wirklich akut war, als die Ärzte auch gesagt haben, kommen Sie mal lieber nach Hause. Da musst du ja dann auch, ne? Und ich bin dann halt ein bisschen geblieben. Dann ging es tatsächlich besser und ich bin wieder weggegangen. Danach kam sie in eine Kur und ich hatte sie in diesem Abstand immer so alle 1 bis 2 Wochen besucht tatsächlich. Ja, und dann rief mein Vater mich an. Wann wolltest du denn deine Mutter wieder besuchen? Ich sag, wieso, ich bin doch gerade erst da gewesen. Ja, aber sie ist ja jetzt in der Kur. Ja, macht ja nichts, ne? Also, ich bin ja trotzdem gerade erst da gewesen, ne? Und die Kur ist halt eben viel weiter weg, ne? Wären 2,5 Stunden Fahrt gewesen. Ja, das macht ja nichts. Kannst ja wohl deine Mutter besuchen. Und dann denkst du auch so, ja, okay, er spielt jetzt wieder den Erfüllungsgehilfen, ne? Und ja, ein paar Wochen später ruft mich meine Mutter an. Sag mal, kommst du mich denn noch besuchen in der Kur? Ja, klar, komme ich dich noch besuchen. Und dann auf einmal, wann? In dem Ton. So, sofort so umgeschaltet von honigsüß auf knallhart. Und da habe ich noch gedacht, jetzt ist aber Schluss. Und an der Stelle habe ich dann auch gesagt, so war ich erstmal baff, dachte, jetzt müsste ich mich rechtfertigen. Und habe dann auch damit angefangen, so, man, ja, ich habe ja halt so viel zu tun und, ne. Und dann fiel mir auf einmal auf, so, nee, das musst du gar nicht. Und dann habe ich gesagt, du, weißt du was, ich komme dich schon noch besuchen, mach dir mal keine Sorgen. Mhm. Und damit war dann Schluss. Darauf folgte ein Anruf von meinem Vater, wo er dann sagte, weißt du was, die fragen alle, warum du Mama nicht besuchen kommst. Wir sind maßlos enttäuscht von dir. Mhm. Und da habe ich noch gedacht, jetzt schlägt es aber 13. Also der Spruch, der ist mir so in die Magenkuhle gegangen.
Ja, weil es, ich denke, weil da ja eine Riesenbereitschaft auch für das Schuldgefühl in dir ist, ne?
Genau, genau. Hat er richtig schön in die Tasten gehauen, die gut klingen.
Mhm. Ja. Also dieses tiefe Schuldgefühl, was dich bindet und damit verbunden die Frage, habe ich überhaupt ein Recht auf Abgrenzung? Und zum Teil grenzt du dich ja auch ab. Und ich meine, du sagtest, sie war schon Wochen in der Kur und ich habe sie nicht besucht. Da ist ja schon aber auch so ein innerer Widerstand in dir, ne?
Meinst du, weil ich das nicht wollte oder?
Ja.
Ja, also das Ding ist, klar.
Es ist ja jetzt nicht so, dass du jede Woche oder 2-mal die Woche dahin gefahren bist. Also eigentlich hast du ja in vielen Punkten irgendwie auch einen Abstand.
Ja, wobei halt das Ding ist einfach dieses, also, ja, wie soll man das denn jetzt am besten sagen? Da muss ich mal kurz überlegen.
Ja, weil auf einer äußeren Ebene, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen im Gespräch. Du sagst so, ja, einmal im Monat sehen. Also da gibt es ja Kinder, die haben jetzt nicht so ein Riesenthema mit ihren Eltern. Die sehen ihre Eltern durchaus mal öfter, ne? Oder fahren so einmal sonntags dahin oder alle 2 Wochen, wenn sie in der Nähe wohnen, ne?
Ja, ja, ja.
Und das empfindest du ja alles schon als Zumutung.
Ja, tatsächlich.
Ne? Tatsächlich. Also es ist so ein bisschen so eine Diskrepanz von den tatsächlichen Zeiten, die du mit deinen Eltern verbringst, und dem, was du erzählst, dann möchte man ja meinen, irgendwie du wirst ständig bei deinen Eltern aus Schuldgefühlen ein- und ausgehen. So ist es aber nicht. Also du grenzt dich ja auch schon ab. Und ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, dass du einfach auch, weil du nie das Gefühl hast oder so gut wie nie das Gefühl hast, irgendwas freiwillig zu tun, dass ein permanent innerer Widerstand einfach auch vorhanden ist.
Ja, das stimmt. Also ist es wirklich so, habe ich auch schon gedacht, manchmal ist es ja wirklich so, dass auch andere Leute ihre Eltern zum Beispiel auch häufiger sehen. Habe ich noch gedacht, so ist das denn jetzt so, dass das bei mir komisch ist oder ist es bei denen komisch oder... Na?
Ich glaube, das Problem ist, dass du sehr schlecht unterscheiden kannst, was du willst und was deine Eltern wollen. Das vermischt sich halt sehr schnell in deinen Gefühlen, weil du ja schon als Kind dich nicht abgrenzen konntest und deswegen nie so genau weißt, mache ich das jetzt eigentlich freiwillig oder mache ich das, weil ich muss.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Das war auch eine bezeichnende Sache bei dieser Weihnachtsgeschichte vor 2 Jahren. Nachdem wir diesen Streit hatten, bin ich halt zu einer Geburtstagsfeier vom Kumpel gegangen und dann habe ich das am Tisch erzählt, ne, weil mich das so belastet hat. Und dann fragte mich mein bester Freund, ja du, aber sag mal, ist ja völlig Wurst, was willst du denn? Und dann guckte ich ins Leere und sagte, weißt du was, ich kann dir das nicht sagen.
Ja.
Ich weiß nicht, was ich will. Ich will meine Ruhe haben. So, ja, genau. Das ist vielleicht das Offensichtlichste, so, ne? Aber ja, ist halt auch nicht so, ne?
Das ist ja der Wunsch von allen Menschen, die um ihre Autonomie kämpfen, ist irgendwie so dieses Leitmotiv, ich will einfach nur meine Ruhe haben, was in Worte, also konkretisiert ausgedrückt heißt, ich will keine Erwartungen erfüllen. Hm. Ich will nicht, dass ständig irgendwas von mir erwartet wird, was mich entweder in die Situation bringt, irgendwas zu tun, worauf ich keinen Bock habe, oder mir Schuldgefühle einzuhandeln, weil ich es eben nicht tue.
Ja. Das beschreibt es ziemlich gut, ja.
Und das heißt, der erste Schritt wäre die Beantwortung der Frage, habe ich überhaupt ein Recht, mich abgrenzen zu dürfen? Und im zweiten Schritt zu sagen, ja, aber in welchem Ausmaß überhaupt? Und was will ich selber überhaupt? Also wo habe ich das Gefühl, freiwillig zu handeln?
Ja.
Also was ist eigentlich mein Wunsch?
Ja.
Ich frag dich mal, was wäre denn dein Wunsch?
Konkret bezogen auf was jetzt?
Kontakt zu deinen Eltern zum Beispiel.
Ach so, ja, also ich hätte das also natürlich schon gerne so, dass es in einem entspannteren Rahmen möglich wäre, sich auch einfach zu treffen. Aber es ist halt auch, ist ein anderes Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir treffen uns jetzt irgendwie mit, also meine Freundin und ich gehen dann darüber, dann, sie hat auch ein ziemliches Thema mit ihren Eltern und hat ein richtig krasses Autonomiebedürfnis. Da sind wir uns halt echt ähnlich, so in dem Sinne von so, komm, schieb die Eltern so weit weg, wie es irgendwie geht jetzt. Ne? Und also auch das ist harmonisch nicht zusammenzuführen, weil meine Eltern wollen halt immer mehr Nähe, sie will immer mehr Distanz, das ist so ein bisschen der Klassiker, ist bei mir dann ähnlich, allerdings stehe ich dann auch manchmal so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Und dann kommt so dieses klassische Bild auf, du stehst in der Mitte und von links und rechts zerren die Leute. Ne?
Genau, und das ist auch sehr interessant, dass du meine Frage, was willst du, damit beantwortest, dass du erstmal sagst, was deine Eltern wollen und dann sagst, was deine Freundin will.
Erwischt.
Ne? So.
Das stimmt.
Und mir kommt auch sehr spontan so die Idee, dass es vielleicht auch keine so gute Idee ist, tatsächlich mit deiner Freundin zu deinen Eltern zu gehen, weil das verdoppelt alles noch so, wenn sie auch so anti ist.
Ja, ja, ja.
Das macht es ja nicht unbedingt viel besser, ne?
Nee, das ist richtig.
Die Frage ist tatsächlich, was du willst. Und da schwimmst du, ne? Weil du eigentlich immer guckst, wer erwartet was.
Ja, ja, richtig.
Und wo ist bei mir der geringere Widerstand und nicht, was will ich?
Also ich möchte natürlich schon so ein ja, harmonisches Verhältnis, aber auch halt so, dass du sagst, ich gehe da gerne hin, weil zum Beispiel, was weiß ich, wir machen irgendwas Spannendes oder wir, dass das irgendwie einen herzlichen Mehrwert hat.
Also, geht das denn? Hm? Geht das denn mit deinen Eltern?
Ja, das würde gehen, aber dafür müssten die halt auch bereit sein, sich selber ein bisschen zu bewegen. Ne?
Also sie haben schon auch was Herzliches, weil so ganz diese... Diagnose Narzissmus hat sich mir noch nicht erschlossen.
Ach so, ja.
Ich sag jetzt mal, wenn du bei deinen Eltern zu Besuch bist, ist es denn dann auch nett oder kann es nett sein?
Ja, es ist aber meistens irgendwie, es passiert immer irgendwie ein Blödsinn. Also
Zum Beispiel?
Ja, ach, also folgendes Beispiel. Mein Vater neigt dazu, Also er ist halt sehr labil. Ja, also mein Vater ist halt, hat halt ständig mit Angst- und Panikzuständen zu kämpfen. Mein Vater hat tierische Angst vor seiner eigenen Vergänglichkeit. Das wird jetzt natürlich mit fast 80 nochmal viel konkreter. Und der muss überall eine Szene machen. Also das ist wirklich egal, wo du ihn mit hinnimmst, es wird immer super peinlich. Ne? Es ist jedes Mal, dass du dich in Grund und Boden schämst und denkst, die gehören nicht zu mir. Ne?
Was passiert denn da? Was ist denn eine Szene?
Ja, die Szene wäre zum Beispiel, dass wir waren bei einer Kunstausstellung, da lief er dann halt die ganze Zeit während einer Führung auf und ab und ich weiß auch nicht. Und dann dachte ich schon so, Mensch, was ist denn mit dem jetzt los, ne? Und dann setzt er sich hin und guckt in der Gegend rum, trällert mit den Fingern auf dem Bein rum, wird so merkwürdig unruhig, also alle Leute gucken auch schon. Und dann auf einmal geht er raus und ich weiß auch nicht, ich muss hier raus. Und dann gehe ich mit ihm mit, weil ich frage, wie was los ist. Und erwische mich dann dabei, dass es mit ihm nicht geht, dass er den ganzen Laden tatsächlich so aufhält und wir die Blicke auf uns ziehen, sodass ich mit ihm wie mit so einem Kind an der Hand rausgehe, ihn in die Aula setze, frage, ob er hier alleine sitzen bleiben kann und dann gehe ich zu der Führung wieder zurück. Und in dem Moment, wo er aus dieser Führung da raus ist, da ist alles wieder in Ordnung. Was dann später rauskam, das habe ich selber nicht mitbekommen, ist meine Freundin hinterher zu ihm hingegangen und hat gesagt, ey, was ist denn los? Ne? Sagt, du, ich hab so eine Angst zu sterben. Ich habe so eine Angst, wenn ich die Augen zumache. Dann ich hab immer das Gefühl, dass ich nicht aufwache. Ne? Und das tut mir natürlich auch sehr leid für ihn. Ne? Ich habe ihm schon ein paar Mal gesagt, er soll sich Hilfe suchen. Er lässt sich von seinem Arzt lieber Tabletten verschreiben. Ist jemand aktiv geworden, hat sich psychologische Hilfe gesucht. Allerdings bringt die irgendwie überhaupt nichts, weil der Status quo ist irgendwie absolut unverändert. Und er nimmt halt auch keine Einsichten aus diesen Gesprächen mit. Und ja, das ist die eine Sache. Also, und das ist halt nicht nur über diese Kunstausstellung so, das ist im Restaurant so, das ist überall so, ne? So, und er redet dann auch sehr laut und muss immer dafür zusehen, dass die anderen Umstehenden sein Leiden bemerken, sozusagen. Ja, und meine Mutter ist dann natürlich so von der strengen Sorte, die sich halt auch in diesem Spielchen da auch so ein bisschen co-abhängig macht, indem sie dann zum Beispiel sagt, sie ist mit der Fahrradtour unterwegs, mein Vater ist alleine zu Hause. Normalerweise könnte sie irgendwo anders übernachten und die zweite Tour am anderen Tag weiterfahren. Sie lässt sich von ihm abholen in der Nacht und wieder zurückbringen am nächsten Tag zu dem Punkt, wo sie aufgehört hat, diese Tour zu machen.
Gut, aber das betrifft dich ja nicht. Also wenn du jetzt bei denen tatsächlich zu Hause bist und ihr geht nirgendwo hin,
ja.
Wie ist die Atmosphäre?
Ja, spießig langweilig, ne? Aber ist okay. Also es gibt halt Kaffee und Kuchen, man redet ein bisschen über langweiliges Zeug und dann ist gut. Ne, also,
okay, ja. Aber nicht, dass sie jetzt ständig dich abwertet oder ständig...
Ja, also sobald die Gesellschaft ein bisschen größer wird, ist es schon so, dass das dann so Sachen kommen, wie dass sie zu meiner Freundin sagt so, ja, man muss sich seine Männer eben erziehen, ne? Und dann auch so, ach ja, du hast ja auch nie XY oder du hast ja auch, ne, oder du warst ja auch schon da immer so und solche Sachen, wo ich noch denke so, ey, ja, hallo, ne?
Ja, aber es geht schlimmer, ne?
Ja, es geht schlimmer, aber...
Das sage ich jetzt mal so, also es ist...
Also gut,
da kannst du, ja. Also bei mir entsteht jetzt nicht so das Bild einer ausgeprägten Narzisstin, was deine Mutter betrifft, sondern ein Bild, dass sie wirklich psychische Probleme irgendwie haben und dich ganz schlecht loslassen können und manchmal auch deine Mutter vielleicht irgendwie mal die eine oder andere ungeschickt eher abfällige Bemerkung macht. Aber es, von meinem Auge entsteht jetzt nicht so was ganz Krasses, ehrlich gesagt. Oder unterliegt das deinem Verdrängungsmodus? Also irgendwie fische ich jetzt hier gerade so ein bisschen im Trüben.
Ja, das ist halt genau wie bei mir. Also ich habe halt auch, wie gesagt, viele Sachen gar nicht immer so präsent. Ne? Das ist, die sind dann da, wenn sie da sind und dann denke ich mir, ja, das ist es. Und dann ein paar Wochen später oder so, wenn es nicht mehr da war, dann ist es halt futsch. Und es braucht dann irgendwie wieder so einen richtigen Trigger, um das wieder hervorzuholen.
Das heißt, es fällt dir einfach schwer, irgendwie auch einen Standpunkt einzunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Und zwar in mehrerer Hinsicht. Also erstmal so überhaupt einen Standpunkt, wie oft will ich meine Eltern überhaupt sehen? Wie bewerte ich so ein bisschen ihr Verhalten? Also das hast du schon am Anfang gesagt, du verdrängst da viel, du tust viel zur Seite. Und deswegen kannst du dich natürlich nicht abgrenzen, weil du ja gar nicht weißt, wo deine Grenze ist.
Ja. Ja, ist richtig.
Und es ist ja auch nicht so, dass du, das denke ich jetzt einfach mal, dass du mit deinen Eltern das Gespräch suchen könntest. Also ich vermute, das würde nicht gut funktionieren, oder?
Naja, also.
Oder sehe ich das falsch vielleicht?
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe immer gesagt, das bringt nichts. Ne? Also das Ding ist, man hat natürlich auch schon so seine Intentionen gezeigt, wenn man sich abgrenzen möchte und so. Und das wird dann halt alles nicht so respektiert. Da geht es dann halt immer nur um den eigenen Horizont und die eigenen Bedürfnisse. Und nicht darum, welche Bedürfnisse das eigene Kind hat sozusagen. Ne? Also, ja.
Wie siehst du eigentlich auf der anderen Seite aus? Wie gut ist deine Abgrenzungsfähigkeit denn gegen deine Freundin? Weil die hat in dem ganzen Geschehen ja auch eine nicht unwichtige Rolle.
Ja, das stimmt, natürlich. Ne? Also ich denke schon, dass ich mich gut gegen sie abgrenzen kann, was das angeht. Also wir streiten auch ganz normal. Mhm. Na, und also ich sehe da jetzt nicht so das Problem. Also es ist zumindest nicht so, dass ich sage, wir haben irgendwie Interessenkonflikte, die mich dann jetzt irgendwie negativ beeinflussen oder dergleichen. Also eigentlich, wir tun uns ganz im Gegenteil sogar ziemlich gut, finde ich. Also ich habe da auch ein rundes Gefühl. Also das ist nicht so, als wenn ich jetzt irgendwie versuche, das zu verargumentieren oder so, wie man das vielleicht manchmal machen würde. Aber es ist einfach, ich habe mich das auch schon oft gefragt. Also ich habe diese Sachen immer wieder reflektiert. Man muss dann immer wirklich sagen, so nee, dass es da in diesem Fall ist, das halt einfach nicht so. Ne?
Okay, gut. Dann könntest du ja für dich Beschlüsse treffen. Was bräuchtest du dafür, um für dich klarer zu sehen, was du willst?
Ja, das ist eine gute Frage. Was bräuchte ich dafür? Einfach ein klareres Bild. Ja, also ich möchte halt ein klareres Bild davon haben, was meine Wünsche sind und wie ich die halt entsprechend auch durchsetzen kann. Ja, weil das Ding ist immer dieses, dass man nicht das Recht hat, wie du schon sagst, ja, seine eigenen Bedürfnisse auch vorne anzustellen und nicht hinten. Denn das ist auch so eine Tendenz, die ich eigentlich auch immer habe, so meine Bedürfnisse immer hinter die andere zu stellen.
Also bräuchtest du eigentlich ein klares Bild von der Rechtslage?
Ja, eigentlich schon, ja.
Ne? Also, denn das vermischt sich ja bei dir. Also irgendwie ist da so ein Wunsch, ich will da gar nicht so oft hin, weil es ist auch irgendwie anstrengend und auch ein bisschen spießig langweilig und dann immer auch diese Schuldgefühle und dieser innere Widerstand, da ist ja so eine größere Gemengelage. Aber so vom Ding her weißt du auch gar nicht so richtig, was darf ich und was darf ich nicht. Oder was ist okay und was ist nicht okay.
Ja, ja.
Okay. Dann stell dir doch jetzt mal vor, so im ersten Schritt, du wärst ein Richter und hättest diesen Fall zu begutachten und zu beurteilen. Das heißt, du gehst jetzt mal komplett in deinen Verstand. Wirklich vom Verstand aus. Versuch mal, das Gefühl jetzt beiseite zu schieben, ja. Also, was würdest du dir selbst empfehlen? Als Richter oder zu welchem Urteil würdest du kommen?
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also, normalerweise jetzt vom reinen Verstand her.
Vom reinen Verstand?
Ja, vom reinen Verstand her würde ich halt sagen, natürlich ist die Lage ziemlich klar, dass ich mein Recht auf meine eigene Meinung und meine eigenen Bedürfnisse habe und dass ich die entsprechend auch vor anderen durchsetzen kann und darf.
Und weiter, was heißt das in Bezug auf deine Eltern unter Einbeziehung aller Fakten?
Ich weiß es nicht.
Also Fakt, also unter der Einbeziehung der Fakten, sie sind jetzt halt ein bisschen älter, dein Vater hat ziemlich schlimme psychische Probleme, der hat furchtbare Angst vor dem Tod und so weiter. Welche Empfehlung würdest du dir gehen, in welche Richtung? Du brauchst ja sowas wie eine innere Haltung. Also mal, dass du überhaupt weißt, wo du mit der Abgrenzung anfängst und wo du aufhörst. Also welche Empfehlung würdest du dir selber geben, wenn du so von außen drauf blickst?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Weil das ist das Problem, was ich habe. Also ich würde mir gerne eine Empfehlung geben, aber...
Welche inneren Stimmen sind denn da gerade? Ich habe so das Gefühl, der gelingt es nicht gut, in den reinen Verstand zu gehen, sondern weil da irgendwie dann die Gefühle und Schuldgefühle und alles immer noch mitredet.
Ja gut, die Frage ist also, wo positioniert man sich da am Ende des Tages, ne? Die Frage ist viel schwieriger, als ich jetzt eigentlich dachte. Das Ding ist natürlich, also eigentlich müsste man sagen, so klar, sie dürfen sich so viel abgrenzen, wie sie wollen, fliegen sie los, erkunden sie die Welt, lassen sie alles zurück, was sie wollen, ganz egal.
Nein, das sehe ich nicht so.
Nee?
Das ist doch nicht so. Oder? Ich meine, ist es so? Siehst du das wirklich so? Ich glaube, du siehst das nicht so. Ich sehe es auch nicht so.
Wie siehst du das denn?
Ich denke schon, dass es okay ist, wenn du deine Eltern in gewissem Regelmaß auch wirklich besuchst. Die hängen ja auch sehr an dir.
Ja.
Und dass du dich eher so auf dem Inneren abgrenzt.
Ja.
Also, wie weit wohnt ihr voneinander entfernt?
1,5 Stunden.
Ist also schon ein bisschen Fahrt, ne? Also, was weiß ich, dass man sagt, so einmal im Monat gehen wir schön gemeinsam Mittagessen, Sonntag oder Kind, Papa ist zu peinlich, also treffen wir uns lieber daheim.
Ja, ja.
Also besuche ich meine Eltern.
Ja.
Ja? Und dann, was weiß ich, mach mir Mittagessen, vielleicht noch Kaffee, Kuchen, was auch immer.
Ja, ja.
Kannst du dir ja überlegen.
Ja, ja.
So, und damit, das sagst du dann, ja, damit kann ich mich eigentlich wohlfühlen.
Ja.
Ja, so, sowas meine ich, ne? Und wenn Mama auf die in die Gesprächsthemen kommt oder anfängt, wo ich mich abgewertet fühle, dass ich dann sage, bitte lass das. Ich möchte gerne, dass du von mir freundlich sprichst oder was auch immer. Kannst du dir ja überlegen. Du kannst ja dir mal ein paar gute Antworten zurechtlegen.
Ja, ja, okay.
Also wenn ich dir jetzt so einen Vorschlag mache, wie beispielsweise, wie wäre es einmal im Monat und was inhaltlich gesprochen wird, wenn du sagst, oh, das geht jetzt über meine Grenze, dich einfach in dem Moment inhaltlich abzugrenzen. Ne? Entweder zu sagen, ich weiß nicht, wie deine Mutter anredest, Mama oder was weiß ich. Mhm. Das muss jetzt nicht sein, oder das finde ich jetzt so, das tut mir weh, wenn du so über mich redest. Oder was, welche Strategien oder Antworten du dir auch immer da vielleicht mal auch in Ruhe überlegen könntest. Mhm. Der Vorschlag kam ja jetzt von mir, der kam ja nicht von dir.
Ja.
Wie fühlst du dich damit?
Also auf jeden Fall besser. Klingt so, als wenn das machbar ist. Der einzige große Punkt, an dem ich dann Schwierigkeiten ja nach wie vor habe, ist, dass es bei diesen Sachen, die quasi so nicht zu diskutieren scheinen, so nach dem Motto so, wenn von ihr ein ganz klares Nein kommt und auch nicht die Bereitschaft, sich von links nach rechts zu bewegen, so wie bei dieser Weihnachtsfrage zum Beispiel, dann steht man da und dann...
Stehe ich da?
Ja, dann stehe ich da und ja, dann muss man halt...
Muss ich?
Ja.
Sorry.
Alles gut. Dann muss ich mich halt anpassen.
Warum?
Ja, das ist die gute Frage, weil...
Weil sie stärker ist?
Ja, also nicht, weil sie stärker ist vielleicht, aber es ist schon so, dass da wieder das schlechte Gewissen kommt, so nach dem Motto, so ja, aber dann bescherst du denen ja schlechte Gefühle. Andersrum ist natürlich so, die bescheren mir tonnenweise schlechte Gefühle und ne, also es
genau. Womit wir wieder bei der Rechtsfrage sind. Habe ich ein Recht dazu, mich abzugrenzen? Habe ich ein Recht dazu, meinen Eltern schlechte Gefühle zu bescheren? Ja, und da frage ich dich nochmal, von außen betrachtet, darfst du das?
Ja, also wenn es meinen eigenen Interessen dient, dann ja, weil vor allen Dingen, also ich habe das ja jetzt erlebt dadurch, dass ich auch das jetzt schon ein paar Mal erfolgreich gemacht habe, wenn auch nur in sehr kleinem Rahmen, merke ich ja, dass sie dann auch zurückrudern, weil sie merken, sie kommen da bei mir nicht weiter oder es hat halt irgendwie auch Konsequenzen, sodass ich nicht immer das tue, was erwartet wird, sozusagen.
Richtig. Und die Frage ist ja aber auch in so einer Situation, jetzt ist ja Weihnachten auch irgendwie ein besonderer Tag. Wir reden jetzt nicht von irgendeinem Sonntag oder so im Jahr. Und sie wollten unbedingt, dass du Weihnachten, also am Heiligabend auch da bist. Und du wolltest aber Heiligabend mit deiner Freundin verbringen, richtig?
Ja,
und
genau.
Und zwar ihr zwei.
Richtig.
Und einen Tag die einen Eltern, den anderen Tag die anderen Eltern.
Ja, so ein Klassiker, ne?
Klassiker, wie es in vielen Familien üblich ist.
Genau.
So. Wie könntest du dich jetzt so abgrenzen, dass du dich auch damit wohlfühlst?
Ja, also ich hatte ursprünglich mal gedacht, vielleicht ist es einfach so, bei so einer Sache muss man ja auch gucken, dass man irgendwie gerade zu hohen Festen, dass man irgendwie versucht, alle irgendwie so abzuholen. Manchmal geht das, manchmal nicht. In diesem Fall ging das nicht, aber ich hatte schon gedacht, vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit dann zu sagen, ja, dann kommt doch einfach hier zu uns. Ne?
Aber willst du das?
Nee, aber das
ich glaube, deine Freundin springt im Quadrat.
Ja, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Das ist nämlich das Ding. Ne? Also wir haben dann auch schon darüber geredet, wie kriegt man das jetzt an Weihnachten hin, dass man vernünftig irgendwie so eine Familiengeschichte dann hat. Ja, und ich bin dann noch zu keinem richtigen Schluss gekommen. Meine Freundin im Übrigen auch nicht. Außer, dass wir sagen, ja, okay, dann passen wir uns halt an, weil dann haben wir unsere Ruhe.
Mhm. Ne?
Und ja, das ist also gerade der Status quo. Ja.
Okay, das ist jetzt eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil du bist jetzt am Erwartungserfüllen, also du willst eigentlich deine Ruhe haben vor Erwartung. Die Erwartung ist, sei Heiligabend bei uns. Dein Wunsch wäre eigentlich, den allein mit deiner Freundin zu verbringen. Gibt es da eigentlich auch Empathie für die Eltern?
Ja, klar, natürlich. Also ich kann schon verstehen, dass die da an Heiligabend nicht alleine rumsitzen möchten, beziehungsweise alleine in Anführungszeichen. Ne? Ist so ein Klassiker, die Kinder kommen alle nach Hause, wenn man eine große Familie hat und so. Ja, aber muss das denn wirklich so sein? Also, ich weiß
nicht. Den habe ich nicht verstanden, den Klassiker. Welche
also
Kinder
kommen der Klassiker ist ja irgendwie so, du hast irgendwie, keine Ahnung, die Kinder kommen über Weihnachten nach Hause. Das ist ja immer so der Klassiker.
Ja, aber deine Eltern sind ja alleine dann.
Ja, genau, richtig. Und deshalb kann ich das auch schon verstehen, wenn das für die befremdlich ist oder dass die das nicht möchten oder so. Wo ich dann auch nur denke, so, ja, aber am ersten Weihnachtstag bin ich dann halt weg. Ist so jetzt egal, ob ich am ersten Weihnachtstag komme oder an Heiligabend oder so. Und dann wird immer so auf so Prinzipien rumgeritten. Ne? Naja.
Also du weißt nicht, ob du denen das zumuten kannst.
Also ich denke nicht. Ich denke tatsächlich nicht.
Also du sagst, ich kann das meinen Eltern nicht zumuten, dass sie Heiligabend alleine verbringen.
Ja, genau. Ist jetzt mein aktuelles Gefühl immer noch.
Mhm. Und wie weit reicht das Gefühl für alle möglichen anderen Besuchstage oder bezieht sich das hauptsächlich auf Heiligabend?
Nee, das bezieht sich, glaube ich, auch auf die Taktung, die Regelmäßigkeit. Ich möchte eigentlich ganz gerne das so, dass wir auch nicht zum Beispiel, dass wir nicht sagen, wir stecken das jetzt fest ab, sondern wir treffen uns dann, wenn wir uns sehen möchten. Na, wenn das gegenseitige Verlangen da ist, sozusagen, sich zu sehen und Zeit miteinander zu verbringen.
Wie oft ist denn ein Verlangen auf deiner Seite da?
Oh, das kommt drauf an, wie es gerade läuft. So, ne? Wenn sie entspannt sind und nicht ständig irgendwelche Forderungen stellen oder sowas, sondern einfach, wenn wir eine gute Zeit haben, dann habe ich auch kein Problem damit, irgendwie auch meinetwegen irgendwie alle zwei Wochen da mal reinzuschauen.
Okay.
Aber es ist halt meistens so, wie gesagt, dass das immer irgendwie mit so einem schlechten Gewissen einhergeht. Das ist immer irgendwas zu leisten, irgendwelche Ansprüche zu erfüllen und ja, und das bringt mich halt dann dazu, lieber zu sagen, so, nee, du, ich habe lieber meine Ruhe, ich bin lieber weg von diesen Ansprüchen und den Forderungen, weil dann geht's mir gut.
Das ist jetzt eine neue Information für mich. Es hieß eigentlich eher ein bisschen spießig langweilig.
Ja, genau, es ist halt auch spießig langweilig, es passiert halt nicht viel, ne, weil dann ist halt meistens noch, wartet da noch so ein kleiner Aufgabenkatalog auf einen, was man dann alles zu tun hat und dann werden Fragen gestellt, wie gesagt, die Beziehungen betreffen, so, ja, wann wollt ihr denn jetzt hier mal Dings und wo ich noch denke, das geht euch nichts an, das ist meine Sache.
Also richtig schlimm ist es jetzt auch nicht, aber das zeigt halt, wie schlecht du dich abgrenzen kannst, ne?
Ja, das ist,
glaube ich. Dass es mal gleich so wütend macht.
Ja, das stimmt, das ist wahrscheinlich eher das Problem. Das ist wahrscheinlich eher das Problem. Also das ist immer und ewig schon mein Hauptproblem gewesen. Also ich kann mich super schwer abgrenzen gegenüber fast allem. Ne? Also, ja.
Ich möchte jetzt mal diese Narzissmus-Diagnose irgendwie beiseite stellen, weil sie, für mich ist es jetzt nicht direkt fühlbar von dem oder nicht so 100% nachvollziehbar von dem, was du erzählst. Und ich finde es ja auch gar nicht so wichtig, ob man da jetzt eine Diagnose hat, wie man das benennt. Bei dir geht es ja einfach darum, dass du Abgrenzungsprobleme hast. Dass es dir unheimlich schwerfällt, dich abzugrenzen, weil du nämlich auch selber gar nicht so richtig weißt, was du willst. Das ist ja hier auch schon ein paar Mal rausgekommen.
Ja.
Weil du ja sehr, sehr oft in deinem Leben schon einfach das gemacht hast, was deine Eltern sich gewünscht haben. Und jetzt, seitdem du mit der neuen Freundin zusammen bist, irgendwie zunehmend immer mehr so aufwachst und sagst, nee, irgendwie ist das ja auch nicht ganz okay. Wobei schon noch auch im Raum steht, wie weit kannst du dich dann da auch vielleicht manchmal beeinflussen lassen von deiner Freundin. Aber das stellen wir jetzt einfach mal zur Seite. Das ist jetzt, soll jetzt hier nicht das Thema sein, sondern dass du für dich, auch wenn du innerlich vielleicht noch nicht so natürlich noch nicht so richtig den Plan hast, für dich mal vielleicht so ein bisschen äußeren Plan machst. Was würde mal rein vernünftigerweise sich für mich sozusagen richtig anfühlen? Oder womit könnte ich einfach anfangen, dass du mal so eine Entscheidung triffst? Hättest du da eine Idee? Also zum Beispiel, hättest du eine Idee grundsätzlich, was wäre für dich auch mal so aus dem Kopf heraus beurteilt angemessen, wie oft deine Eltern zu sehen?
Ich würde jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, tatsächlich einmal im Monat.
Einmal im Monat?
Ja.
Okay. Und wie fühlt sich das an?
das fühlt sich okay an. Es fühlt sich zwar an jetzt wie ein Pflichttermin, aber es ist ja, man muss ja irgendwo mal, wie du schon sagst, anfangen. Ne?
Genau. Pflichttermin. Ja, bei dir fühlt sich ja alles wie ein Pflichttermin an, weil du ja nie das Gefühl hast, aus so einer echten Freiwilligkeit heraus zu handeln. Und das ist ja das innere Dilemma. Auf der anderen Seite, sonst würdest du hier nicht sitzen, hast du auch eine Bindung zu deinen Eltern.
Ja, genau, richtig.
Also kann es ja auch nicht nur Pflicht sein, sondern auch tatsächlich auch ein Wunsch.
Ja, natürlich. Also mein Wunsch ist natürlich, eine harmonische Beziehung zu meinen Eltern zu führen. Ne?
Mhm. Ja. Also du kannst ja zu diesem Pflichtgefühl auch nochmal den Bindungswunsch abrufen, dass du den auch spürst und sagst, ja, es ist, einerseits fühlt sich ein bisschen verpflichtend an, kenne ich ja von mir, aber ich habe auch einen Bindungswunsch und deswegen fühlt sich das auch okay für mich an, einmal im Monat.
Ja.
Ja?
Ja.
Ist das so?
Doch, ja.
Jetzt stellen wir uns vor, du bist bei deinen Eltern. Da gibt es auch Abgrenzungsprobleme. Dieser einmal im Monat Termin ist jetzt da, ihr verbringt einen Nachmittag oder was auch immer. Wo brauchst du da mehr Abgrenzung?
Also auf jeden Fall in dem Bereich, wenn es wie gesagt darum geht, dass sie dann versuchen, irgendwie aktiv mein Leben zu beeinflussen auch. Ne?
Wie machen sie das?
Das machen sie zum Beispiel so, indem sie dann auch, naja, Ratschläge geben im Sinne von...
Sag mal, ganz konkret, genau. Was raten sie dir zum Beispiel?
Ja, im Sinne von, jetzt mach doch mal eine eingetragene Lebenspartnerschaft oder zum Beispiel irgendwie, wie ist das jetzt mit dem Haus? Gehört dir da schon was von oder
ne? So, was löst das in dir aus?
Das löst in mir aus, dass ich mich in meinem persönlichen Freiraum halt schon eingeschränkt fühle. So.
Warum?
Ja, weil ich weiß, dass das... Weil meine Mutter ja halt auch als Kind, ich hatte das ja vorhin mit den Noten schon erzählt, es wurde immer in eine gewisse Richtung gedrückt. Ich habe mich dann irgendwann nachher damit freigestrampelt, so als Teenager. Ich habe halt auch rebelliert, wie jeder andere auch, aber auf eine viel selbstschädlichere Art und Weise. Ich habe dann lieber geraucht, getrunken, habe Heavy Metal gehört und habe dann halt... Naja, mich so abgegrenzt, indem ich gesagt habe, so, jetzt bringe ich extra schlechte Noten mit nach Hause. Und das
immerhin,
ist
die Rebellion
Blödsinn.
Hat ja stattgefunden. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, Menschen, die eine gute innere Abgrenzungsfähigkeit haben, fühlen sich gar nicht so bedrängt von diesen Fragen.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Ich habe das Gefühl, auch also, das sind so Kinkerlitzchen. Und,
weil so aus meiner Außensicht sind das keine so gruseligen Fragen. Ja, ist doch klar, dass man vielleicht fragt, und heirate ich irgendwann und wie sieht es mit Kindern aus oder was ist mit dem Haus? Über irgendwas muss man sich ja unterhalten. Also wenn man so gar nichts fragen darf, dann ist es auch schwierig, sich persönlich zu unterhalten.
Ja.
Und du könntest doch ganz normale Antworten geben. Was wären denn ganz normale Antworten?
Naja, schlicht und einfach, wie man es wahrheitsgemäß beantworten, ne?
Ja, was würdest du denn sagen? Also ich frage dich jetzt einmal, warum hat der denn eigentlich nicht eine eingetragene Lebensgemeinschaft? Wäre das nicht, das hätte doch viele rechtliche Vorteile.
Ja, aber wir brauchen das nicht, wir finden das gut so und fühlen uns damit wohl. Also da muss nichts eingetragen werden oder sonstiges. Also.
Auch, ich nehme jetzt mal so diesen Standpunkt ein, ich weiß gar nicht, ich, ehrlich gesagt weiß es inhaltlich gar nicht, ich konstruiere das jetzt einfach. Ja, aber stell dir mal vor, da ist irgendwas und dann darfst du da nicht ins Krankenhaus oder so.
Ja.
Na, Antwort.
Ja, das ändert an der Situation, aber war nichts. Also quasi das.
Was passiert gerade?
Ja, weiß ich nicht. Also das Ding ist klar, liegt das auf der Hand, aber ich möchte es halt einfach nicht.
Was möchtest du nicht?
Ich möchte keine eingetragene Lebenspartnerschaft daraus machen, weil ich das gut finde, so wie es ist. Einfach, das mag jetzt vielleicht keine logischen Gründe haben, genau, wenn man jetzt über so Krankenhausgeschichten nachdenkt und so weiter, aber ich möchte es halt einfach nicht.
Okay, dann könntest du ja genau das sagen. Ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, Mama, ich habe jetzt nicht die besten Argumente, es fühlt sich einfach so an, dass ich das nicht möchte.
Ja, genau.
So, jetzt macht Mama weiter. Was könntest du jetzt sagen? Ja, aber, sagt sie jetzt. Und dann?
Ja, gut, das läuft dann zu so einer Diskussion aus, ne? Weil,
nee, dann, was? Ja. Wie könntest du dich dann abgrenzen?
Ja, ich könnte dann sagen, du, ich habe dir meinen Standpunkt gerade mitgeteilt, dann wird sich auch nichts ändern und that's it.
Genau, lass uns mal das Thema wechseln.
Ja, ne? Genau.
Und dann wechselst du vielleicht einfach das Thema.
Ja.
So, ne? Also, was ich damit sagen möchte, ist, versuch da einfach mal frei zu sprechen und frei zu argumentieren, weil was du nämlich hast und was viele Menschen mit deiner Problematik haben, du hast eine Einmischungsallergie und eine Erwartungsallergie. Das heißt, auch relativ harmlose Fragen, zum Beispiel von deiner Mutter, können bei dir ein Knöpfchen drücken, von wegen, was geht dich das denn an?
Ja, das stimmt.
Na? Und dann reagiert man manchmal so über oder macht einfach nur dicht oder na, so. Und was ich dir naheliegen möchte, versuch da ein bisschen flexibler zu reagieren da.
Ja.
Lass dir doch fragen und dann kannst du ein Argument sagen oder eine Antwort sagen. Du kannst auch sagen, Mama, hab keinen Bock auf das Thema. Wie auch immer, ja?
Ja.
Diese Freiheit hast du heute.
Okay.
Das ist wichtig, dass du es bewusst machst. Du bist heute groß, du bist nicht mehr der kleine Junge. Du bist sowieso frei. Du kannst auch jederzeit aufstehen und gehen.
Ja.
Du bist frei. Es ist nicht mehr nötig, dass du ständig innerlich kämpfst.
Okay.
Also du kannst frei argumentieren, du kannst frei Nein sagen, du kannst aber auch frei Ja sagen, auch ganz wichtig. Auch dazu hast du die Freiheit.
Ja. Okay, also da muss ich mir nochmal das Ganze verinnerlichen. Ja.
Wo stehst du gerade in Bezug auf dein Thema?
Mir wird gewahr, dass das Problem vielleicht an vollkommen anderer Stelle liegt, als das, wo ich es eigentlich vermutet hätte. Und dass meine Fähigkeit, mich abzugrenzen, doch weit geringer ist, als ich es eigentlich auch gedacht hätte. Weil wenn wir uns jetzt so darüber unterhalten, dann wirkt es wirklich wie so total lapidare Kleinigkeiten, die sich bei mir zu echten, richtigen Problemen auswachsen. Ne?
Das finde ich richtig geil, dass du das jetzt sagst. Weil das hat man ganz, ganz oft bei Menschen, die in der Kindheit zu wenig gelernt haben, sich abzugrenzen, dass sie manchmal geradezu phobisch sind. Also ich sage dir mal ein Beispiel. Ich mache es jetzt tatsächlich mal so ein bisschen klassisch. Mann kommt nach Hause, seine Frau ist schon zu Hause. Frau fragt, Schatz, wie war dein Tag? Dann kriegen manche schon eine Allergie, weil sie sich schon ausspioniert fühlen. Schon die Frage, wie war dein Tag, löst bei denen diese dieses Allergische aus. Was geht dich denn das an, so ungefähr von der inneren Haltung? Ne? Mhm. Jetzt werde ich wieder ausspioniert. Jetzt werde ich kontrolliert. Jetzt werde ich kontrolliert. Sie fragt, wie mein Tag ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und ich habe in dem Gespräch so ein bisschen das Gefühl, und das ist, was du eben gesagt hast, dass es so ein bisschen bei dir auch in diese Richtung geht.
Ja, das wahrscheinlich wird es so sein.
Ja, ich will dir nichts einreden. Nee, spür in dich.
Ja, ich versuche es gerade. Und da ich ja auch schon gesagt hatte, dass das bei meiner Freundin eine ähnlich krasses Autonomiebedürfnis ist, kriege ich wahrscheinlich das auch von der Stelle entsprechend auch wieder gespiegelt, weil sie vielleicht das gleiche Problem hat wie ich.
Den Verdacht hatte ich vorhin schon, dass ihr euch vielleicht auch ganz gut aufschaukelt.
Hm.
Na, dass das so...
Ja. Ja, okay. Ist ein interessanter Punkt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den so erreichen würden. Da hatte ich jetzt nämlich absolut nicht drüber nachgedacht. Aber das ist ja, ist interessant.
Was hattest du denn erwartet?
Ich hatte eigentlich, ja, was hatte ich denn erwartet? Ich hatte eigentlich erwartet, dass die Sachen wahrscheinlich wirklich so groß und dramatisch sind, wie ich sie wahrnehme. Und dass ich wirklich einfach nur, wie ich schon sagte, so ein Toolset bräuchte, um mich abzugrenzen. Aber das Problem ist, glaube ich, eher, dass ich einfach erkennen muss, wie sind die Dinge wirklich gelagert und das Ganze mal ein bisschen rationaler zu betrachten und vor allen Dingen auch ein bisschen entspannter vielleicht.
Das finde ich jetzt echt richtig spannend, weil du hast ja das Gespräch begonnen, meine Mutter ist narzisstisch. Ich dachte erst nicht und dann doch sehr doll und ich habe das immer alles verdrängt und so. Und es war halt für mich alles wenig plastisch. Und ich kann dir bis heute nicht sagen, vielleicht bist du wirklich der Mörderverdränger. Und ich habe es echt jetzt nicht gemerkt in dem Gespräch, wie auch. Ja, wir haben nur ein Gespräch und deine Mutter ist ganz, ganz furchtbar. Also es ist nur so, dass im Gespräch das für mich nicht plastisch wurde.
Mhm.
Nicht wirklich greifbar.
Ja.
Woran es auch immer liegt. Und deswegen habe ich auch gesagt, das ist jetzt völlig wurscht. Sondern denk mal über deine Abgrenzung nach und damit natürlich auch ein bisschen über deine Wahrnehmung. Denn die Beispiele, die du mir bringst, zumindest hier in diesem Gespräch, tatsächlich muss ich sagen, ich finde sie jetzt nicht so ultra dramatisch.
Ja.
und denkt, jo, sagt man jetzt ja oder nein, oder sagt Mama, pass mal auf, ne, eingetragene Lebensgemeinschaft, ne, fühlt sich für mich nicht an.
Ja.
Ich habe ja einen Autonomieschaden, ich habe ein bisschen Bindungsangst, das geht mir schon zu weit. Das war jetzt ein Witz.
Ja.
Ich fand ihn gar nicht schlecht. Aber ich meine, ich müsste ja auch in die Richtung ein bisschen gehen. Na, ja. Aber im Grunde kannst du es einfach lockerer sehen. Du bist heute groß. Ich glaube, das ist das Wichtigste für dich. Du bist ja nicht mehr der kleine Junge. Du kannst argumentieren, du kannst ja sagen, nein sagen.
Ja.
Und du kannst das viel spielerischer angehen.
Ja, vor allen Dingen ist es wirklich so, also immer dieses, ist es immer dieses Schuldgefühl ja,
ja.
Noch mit dabei. Ne? Weil dann sagst du nein und dann kränkst du vielleicht die andere Person, weil sie ihren Willen nicht bekommt. Aber man ist ja in dem Moment auch selber die Person, die ihren Willen nicht bekommt. Da also kränkt man ja irgendwie damit sich selber so ein bisschen. Ne? Also.
Ja, und es ist ja so, wenn du deine Mutter als so dämonenhaft wahrnimmst, dann hat man ja auch oft keine Empathie mehr. Also das ist ja in der Formulierung, sie bekommt ihren Willen nicht. Die böse, große Mutter bekommt ihren Willen nicht und ich, kleiner Junge, bin ja eigentlich nur dafür da, ihre Wünsche zu erfüllen. Und damit richtest du natürlich ein Feindbild auf und es kann ja sein, dass sie wirklich einfach sehr an dir hängt und traurig ist und vielleicht ist dein Feindbild auch zu groß inzwischen. Also so, dass ist dir manchmal tatsächlich vielleicht ein bisschen an Empathie fehlt, wo die Empathie vielleicht auch völlig angebracht wäre. Ja, der Max, der hat ja wirklich viel mit Schuldgefühlen zu tun, weil es ihm bislang nicht so gut gelungen ist, sich so gesund abzugrenzen von seiner Mutter. Ich hatte ja auch ein paar Mal in dem Gespräch das Gefühl, nimmt er nicht Situationen einfach zu dramatisch wahr, die er vielleicht vor seinem inneren Auge größer macht, als sie tatsächlich waren? Das passiert sehr leicht Menschen, die sich in irgendeiner Beziehung oder in vielen Beziehungen irgendwie unterlegen fühlen, das Gefühl haben, ich muss hier nach deiner Pfeife tanzen, ich darf keinen freien Willen haben. Und in deren Augen entsteht dann im Gegenüber, sei es, was weiß ich, der eigene Ehepartner oder sei es ein Elternteil oder der Chef oder die Chefin, schnell so ein Feindbild. Na, also du willst mir meine Freiheit klauen, du willst mir sagen, was ich zu tun oder was ich zu lassen habe. Ich darf mich hier nicht frei bewegen, ich darf nicht frei entscheiden. Und das sind ja so Dinge, die Max auch irgendwie am Laufen hat, solche Gefühle. Und dann mutiert das Gegenüber schnell zum Feind vor dem inneren Auge. Und mit dem Feind hat man keine Empathie. Und dann geht oft so sämtliche Empathie verloren und man spürt dann auch nicht mehr, wo vielleicht auch ein völlig verständlicher oder auch ein gerechtfertigter Anspruch ist oder eine Erwartung, eine Bitte, weil man grundsätzlich durch diese Allergie, die man sich selber zugezogen hat, in Richtung Autonomie beziehungsweise diesen inneren Film irgendwie, ich muss gehorchen, ich muss deine Erwartungen erfüllen, dass man dann das gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da auch mal selbstkritisch genau hinzugucken. Bin ich eigentlich noch in der Lage, empathisch zu sein, beziehungsweise habe ich ein überdimensioniertes Feindbild von einem Menschen, mit dem ich ja eigentlich heute auf Augenhöhe bin, weil heute bin ich ja groß und bin sowieso per se frei und autonom. Was sehe ich jetzt in deinem Gesicht? Ein bisschen Verwirrung oder was geht gerade in dir vor?
Ja, also ich muss die ganze Sache nochmal komplett neu denken jetzt, ne? Also jetzt auf einmal bin in dem Spiel jetzt ich derjenige, der vielleicht am Ende hier mit der fehlenden Empathie um die Ecke kommt. Und ja, jetzt, also vielleicht sollte ich mal, was das angeht, mich mehr auch in der Kritik sehen.
Ich glaube, was du brauchst, ist ein realistisches Bild. Versucht mal, dir ein bisschen realistisches Bild zu machen. Es kann sein, wie gesagt, ich bin nicht dabei. Ich schwimme da auch. Also, dass deine Freundin dir vielleicht möglicherweise zu sehr ein Floh ins Ohr gesetzt hat mit dem Narzissmus und alles. Und sie dramatisiert, weil sie selber ein Thema hat. Du brauchst für dich einen eigenen Standpunkt. Eine eigene Meinung. Beobachte es mal mit deinen Eltern. Frag dich mal oder werte mal alte Situationen aus, die dir einfallen. War es wirklich so schlimm? was hat es in mir gemacht? Hätte ich nicht einfach locker Nein sagen können? Oder auch mal locker Ja sagen können?
Ja.
Na, analysier es mal ein bisschen. Und dann frag mal vielleicht auch Leute, die nicht deine Freundin sind, sondern einfach mal einen Kumpel oder so, einen guten Freund. Sag mal, hier, ich hab da gerade ein Thema am Laufen. Wie siehst du denn das?
Ja, tatsächlich habe ich das schon gemacht. Und es war meistens so, dass sie sagen, ach, ja, das kennen wir auch von unseren.
Also gar nicht so wild.
Ja, gar nicht so wild. Wenn dann so, ja, ach, so sind Eltern halt, dann sagst du halt einfach XY und fertig.
Ja.
Und ich stehe dann da und sage, würde ich gerne, aber kann ich nicht. Das ist irgendwie, ja.
Ja. Gut, das Thema Schuldgefühl ist natürlich auch nochmal ein großes Thema, aber das kriegen wir heute nicht alles in einer Session raus. Was, gut, du hast eben gesagt, was du mitnimmst. Du willst es für dich nochmal beurteilen, du willst nochmal hinspüren.
Ja.
Und ich hoffe auch ein bisschen spielerischer und weniger krampfig mal Ja oder Nein sagen, also auch deine Grenzen setzen oder sagen. Auf die Fragen deiner Mutter ein bisschen gelassener reagieren.
Ja, okay.
Kannst du damit weitergehen?
Das denke ich. Das denke ich. Das, ja, das rückt ein anderes Licht und ich bin schon gespannt, wie sich die Dynamik jetzt weiterentwickeln wird, um ehrlich zu sein. Ich bin also jetzt gerade ziemlich optimistisch gestimmt.
Ich bin auch gespannt. Wir machen ja immer neuerdings seit einigen Folgen so Nachbefragung. Wir kommen mal ein paar Wochen auf dich zu.
Okay, bin gespannt.
Gut, dann vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir.
Ja, das war irgendwie ein ganz interessantes Gespräch mit Max, für mich auch an einigen Stellen recht herausfordernd, weil er kam ja eigentlich mit einer Diagnose für seine Mutter an, die ich in diesem Gespräch zumindest nicht so wirklich nachvollziehen konnte. Und da hatte ich so ein bisschen wenig Boden unter den Füßen, weil ich kann da jetzt auch keine Ferndiagnosen stellen. Doch, manchmal schon, wenn die Symptome sehr, sehr klar sind, waren sie für mich hier aber nicht. Also ich konnte die jetzt von Max nicht übernehmen, aber es spielt letztlich auch keine Rolle, weil es geht ja letztlich um das Erleben von Max in diesem Fall und wie er sich abgrenzen kann. Und wirklich für ihn ist es ganz, ganz wichtig, dass er verinnerlicht, dass er heute sowieso groß ist und auf Augenhöhe ist, deswegen sich viel, viel freier bewegen kann und manche Dinge, Fragen seiner Mutter oder seiner Eltern auch da gar nicht so überdramatisieren muss, aus meiner Sicht, sondern einfach antworten kann oder auch nicht antworten, was auch immer er machen möchte. Und ich glaube, das hat Max dann ja doch, oder er hat es ja gesagt, am Ende doch nochmal verwirrt, wo er sagte, er muss doch wirklich nochmal genauer hingucken, ob er sich tatsächlich so ein realistisches Bild auch immer macht von den jeweiligen Situationen. Ja, jetzt sind einige Wochen vergangen und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wo Max heute steht in Bezug auf seine Eltern, in Bezug auf seine Freundin. Hören wir mal rein.
Hi Steffi, ich wollte mich nochmal bei dir ganz herzlich für das tolle Gespräch bedanken. Und ja, ohne dass es jetzt kitschig klingen soll, aber seitdem haben sich die Dinge tatsächlich wirklich verbessert. Nachdem wir unser Gespräch hatten, musste ich nochmal ein paar Tage in mich gehen und das Ganze nochmal ein bisschen sacken lassen. Und naja, wenn man dann erkennt, dass das nicht so übergriffig ist, wie ich das empfunden habe, sondern dass das ganz normales Interesse von Eltern an ihrem Kind ist, dann kann man die Situation halt auch nochmal völlig neu bewerten. Und ja, also es ist echt eine schöne Zeit gerade. Ne? Wir sehen uns jetzt häufiger und ja, sie waren jetzt auch am Wochenende da. Wir haben noch dann Kaffee und Kuchen zusammen gehabt. Die Eltern meiner Freundin waren auch noch mit dabei. Und dann haben wir uns einen richtig schönen Familientag gemacht. Wir sind dann noch in so ein ostfriesisches Dörfchen gefahren und haben uns da den Hafen angeguckt und ja, war total harmonisch, nett, alle gut drauf. Und ja, also muss schon sagen, das ist echt eine wahnsinnige Erleichterung. Also vielen lieben Dank nochmal. Das ist echt unbezahlbar für mich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und ja, dann euch alles Gute und nochmal vielen Dank für alles. Ne? Bis dann.
Ja, jetzt sind wir am Ende von der heutigen Folge. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine super gute Zeit und verbleibe eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.